So, wir sind noch frisch zurück. Das ist gut. Das Wort Gottes spricht von unserer allgemeinen oder umfassenden Berufung. Bedeutet, wir werden uns Schriftstellen anschauen und sehen, zu was wir alle berufen sind oder alle Kinder Gottes. Und wir haben ja am Anfang diese Schriftstelle gehabt aus dem Petrusbrief, dass wir bestrebt sein sollen oder fleißig sein sollen, diese Berufung oder Erwählung festzumachen. Und das bezieht sich zuerst auf unsere umfassende oder allgemeine Berufung. Und die bildet das Fundament oder die Basis dann auch, dass unsere ganz spezifische persönliche Berufung in Existenz kommen kann oder kommt. Also der erste Punkt, den ich nennen möchte: Wir sind alle berufen zur Gemeinschaft mit dem Herrn. Zur Gemeinschaft, oder ich schreibe mal zu Beziehung. Das drückt es vielleicht noch ein bisschen besser aus. Das finden wir im 1. Korinther 1, Vers 9. Da steht geschrieben: Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Und ich glaube, dass das auch von der Wertigkeit, von der Reihenfolge her an erster Stelle steht. Der Herr hat uns zur Umkehr gebracht. Wir durften ihn erkennen. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Wir sind von Neuem geboren und sind gerufen zuerst in Gemeinschaft oder in Beziehung mit ihm. So wie das Gott Anfang an in der Schöpfung geplant hatte, wo steht: Lasst uns Menschen machen. Das lasst uns deutet darauf hin, dass er sich als Vater und Jesus den Sohn und den Heiligen Geist meint, als Gegenüber zu haben, um mit dem Mensch Gemeinschaft zu haben. Er hat den Mensch geschaffen für Gemeinschaft. Es ging nicht in erster Linie darum, dass im Garten Eden so viel Laub zu rechen war oder so viel Unkraut zu zupfen oder der Rasen gepflegt werden musste, sondern der Herr wollte Gemeinschaft. Und sie hatten diese herrliche, wunderbare Gemeinschaft. Das sehen wir dann, wenn wir das lesen, als Adam und Eva verführt wurde und sie sündigten, wo dann Gott in der Kühle des Abends spazieren geht und sie ruft. Da können wir was sehen, was sie für Gemeinschaft miteinander hatten. Also wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Herrn. Beziehung zu haben mit ihm. Das ist unsere oberste, heiligste, umfassendste Berufung. Das finden wir nochmal im 1. Johannes 1. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir sind berufen zur Freiheit. Wir sind berufen zur Zweiheit. Das finden wir in Galater 5, Vers 13. Da steht: Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Auch in diesem Vers haben wir wieder: Wir sind berufen mit einem Ziel, zu einem Zweck. Hier einander zu dienen. Wir sind befreit davon, dem Geist der Welt folgen zu müssen. Wir sind befreit davon, sündigen zu müssen. Jesus sagt, dass er die Sünde überwunden hat. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Das Wort Gottes sagt einmal, dass er für die Sünden bezahlt hat, für unsere sündigen Taten, dass er dafür ans Kreuz ging, dass er den Schuldbrief zerrissen hat, der gegen uns stand. Und eine andere Stelle spricht von der Sünde. Und das meint nicht die Taten im Einzelnen, sondern das meint die finstere geistliche Macht, die Menschen zwingt zu sündigen. Und jeder Mensch, der nicht erlöst ist, jeder Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, lebt unter dieser Macht und muss sündigen. Ein natürlicher Mensch, der nach Adam geboren ist, kann gegen diese Macht nichts unternehmen. Wir haben nichts aus uns selbst heraus, was uns gegen die Macht von Sünde irgendwie ankommen ließe. Gar nichts. Und dazu ist Jesus gekommen und hat uns davon befreit. Dann steht auch im Wort Gottes, dass er uns befreit hat vom Tod, hat die Macht des Todes besiegt, hat uns befreit von Vergänglichkeit. Wir haben durch ihn ewiges Leben. Römer 8, 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Freiheit von der Herrschaft der Sünde, Freiheit vom Tod. Und das hatten wir erst vor kurzem bei uns im Gottesdienst. Das Wort Gottes sagt, dass wir nicht durch das Opfer Jesus nur von etwas befreit sind, sondern wir sind auch zu etwas befreit. Wir sind freigemacht, jetzt das Richtige tun zu können. Wir sind befreit zu einem erfüllten und guten Leben. Wir sind befreit, Gott gehorsam sein zu können. Wir müssen nicht mehr ungehorsam sein. Wir sind freigemacht von der Blindheit gegenüber geistlichen Realitäten, geistlichen Tatsachen. Die Bibel sagt, dass ein ungeistlicher Mensch, ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, geistliche Dinge nicht beurteilen kann. Und wir sind freigemacht von Blindheit gegenüber geistlicher Erkenntnis, die menschliche Weisheit weit übersteigt. Also berufen zur Freiheit. Freiheit von Bindungen, Freiheit von Abhängigkeiten, Freiheit von Zwängen, Freiheit von Sünde, Freiheit vom Tod. Und befreit zu einem guten Leben, das Richtige tun zu können, richtige Entscheidungen treffen zu können, Freiheit Jesus begegnen zu können. Es ist gewaltig. Also Schriftstelle war Galater 5, 13, Römer 8, 21, Römer 5, 21, Römer 6, Vers 11, können wir auch noch mehr darüber lesen. Diese Stelle, dass ein natürlicher Mensch nicht annimmt, was des Geistes Gottes ist, steht 1. Korinther 2, 14 zum Notieren. Dann Vers 15, der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Also wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Herrn oder zu einer Beziehung zu Jesus. Und wir sind berufen zur Freiheit. Die Freiheit der Kinder Gottes. Und das meint nicht eine Freiheit im weltlichen Sinne, ich kann machen, was ich will. Sondern das meint, wir sind frei von aller Orten von Zwängen und von aller Orten von Ungehorsam. Wir sind befreit dazu, gehorsam sein zu können. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Nicht zu verwechseln mit der Idee, ich kann jetzt machen, was ich will. Und diese Art von Freiheit wird uns ja als das ganz höchste und anstrebenswerteste Gut verkauft. Aber diese Art von Freiheit führt zu hundertprozentiger Sicherheit in Bindungen und in Abhängigkeiten. Also die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet, wir sind frei, gehorsam sein zu können. Und Jesus hat die geistlichen Realitäten besiegt für uns und aus dem Weg geräumt, die uns zwingen konnten, das Falsche zu tun und zu sündigen. Wir sind berufen zum Frieden. Das finden wir in Kolosser 3, Vers 15. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. In einem Leib und seid dankbar. Jesus sprach einmal davon, dass er einen Frieden gibt, den die Welt nicht geben kann. Und das ist dieser Frieden oder das Versöhntsein mit dem Herrn. Der Frieden des Christus. Und das steht in engem Zusammenhang, dass wir versöhnt sind, dass wir Frieden haben, den Frieden vom Herrn, wo im Hebräerbrief steht, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten können zum Thron der Gnade. Aufgrund dessen, dass wir Frieden haben, haben wir Freimütigkeit, vor den Thron der Gnade zu kommen. Wir haben kein schlechtes Gewissen mehr. Wir fürchten uns nicht mehr vor dem Herrn. Wir haben Freimütigkeit oder Freude, vor ihn zu kommen. Keine Angst. Die Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Also wir sind berufen zum Frieden, im reinen Sein mit dem Herrn. Und wir können voller Freude, ohne Bedrückung, ohne Ängste, wie wird er jetzt zu mir stehen? Was wird jetzt passieren? Ohne schlechtes Gewissen zu dem Herrn kommen. Dazu sind wir berufen. Und ich glaube, das ist ein Gebet, wenn wir überlegen, ist das in meinem Leben Tatsache? Habe ich totalen Freimut, vor Gott zu kommen? Oder gibt es da schon Zeiten, wo ich Bedenken habe, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich denke, Gott ist irgendwie ärgerlich über mich? Wir sind dazu berufen, dass wir Frieden haben. Wir sind dazu bestimmt, mit Freimütigkeit kommen zu können. Und deshalb haben wir am Anfang diesen Vers gehabt, dass wir unsere Berufung festmachen müssen. Wir müssen das festmachen, dass wir zum Frieden mit ihm berufen sind. Wir müssen festmachen, dass wir frei sind. Da gilt es, etwas festzumachen, eifrig zu sein, voller Fleiß, dass diese Tatsachen uns nicht mit Lügen des Feindes überfrachtet werden, dass wir nicht beginnen, irgendetwas anderes zu glauben. Das Wort sagt, der Feind ist ein Lügner von Anfang an. Alles, was er tut, ist uns zu belügen. Und er belügt uns über jede einzelne dieser Tatsachen. Deshalb müssen wir diese Tatsachen festmachen. Und vielleicht, jeder weiß ja bei sich selbst, wo da so die Kampffelder liegen, dass wir diese Schriftstellen nehmen und mit Schriftstellen gegen diese Lügen antreten. Lügen besiegt man mit Wahrheit. Und am besten, wenn der Kampf tobt, dann arbeiten wir am besten mit dem geschriebenen Wort, mit exakt dem, was das Wort dazu sagt. Ich muss aber weitermachen, sonst wird das Seminar heute etwas länger. Wir sind berufen zum ewigen Leben. Da haben wir vorhin einiges gehört, dass unser Leben hier Bedeutung hat für die Ewigkeit. Das wird ein Leben sein voller Spannung, voller Verantwortung, voller Aufgaben. Also verabschieden wir die Idee mit den weißen Gewändern und der goldenen Harfe. Und den Herrn anzubeten und vor Gott zu sein, vor dem Thron Gottes zu sein, ist, ich glaube, ist eine spannende Angelegenheit. Es wird ganz sicher nie langweilig. Wir sind berufen zum ewigen Leben. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das steht wieder in Verbindung mit Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Aus dem Kontext der Schrift wissen wir, wenn ein Mensch von neuem geboren wird, empfängt er ewiges Leben. Und trotzdem sagt das Wort, wir müssen es ergreifen. Wir müssen auch leben wie jemand, der ewig lebt. Und wie wir leben, entscheiden wir. Und das sind oft so Geheimnisse in der Schrift. Mit der neuen Geburt ist es eine Tatsache, die geistliche Realität wird. Wir empfangen ewiges Leben in dem Moment, wo wir von neuem geboren wurden. Und trotzdem sagt Herr Paulus zu Timotheus, kämpfe den Kampf und ergreife das ewige Leben. Welches Leben ergreifst du? Oder 2. Thessalonicher 2,14, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Berufen zum ewigen Leben. Berufen in seinen Absichten zu sein. Berufen am Ziel anzukommen. Es ist der erklärte Wille Gottes, dass du am Ziel ankommst in der zukünftigen Welt, wo die Bibel sagt, es wird neue Himmel geben und eine neue Erde. Und dass wir jetzt schon davon beeinflusst sind, von den Gegebenheiten der Ewigkeit und der Übernatürlichkeit Gottes. Wir sind berufen, wie habe ich das formuliert, Segen zu erben. Wir erben Segen. Und nun ist es auch im natürlichen Leben so, dass ein Testament erst eröffnet wird, wenn die Person gestorben ist. Es sollte jedenfalls höflicherweise so sein. Das finden wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass der verlorene Sohn zu Lebzeiten sein Erbe eingefordert hat, ist für einen Vater eine heftige Tatsache, glaube ich. Aber normal ist es so, dass ein Testament dann eröffnet wird, wenn die Person verstorben ist und dann wird geerbt. Und unser Herr Jesus ist gestorben und das Testament ist eröffnet für uns. Und wir sind Erben. Mit Erben Christi, sagt das Wort. Schriftstelle 1. Petrus 3,9: Und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Jesus trug allen Fluch, damit wir Segen erben. Dieser Tausch am Kreuz. Gibt es ein Buch von Dirk Prinz, kann ich sehr empfehlen. Der Tausch am Kreuz. All unsere Verlorenheit, all unsere Probleme hat er getragen. Und es hat dieser Tausch stattgefunden, dass wir ihm das alles geben können und von ihm all den Segen und die Heilung und das Leben erben. Das Testament ist eröffnet, weil Jesus ist gestorben. Deshalb reden wir von dem Neuen Testament. Und wir kommen darin vor. Wir sind berufen zu seinem Licht. 1. Petrus 2, Vers 9. Das ist eine sehr zentral wichtige Schriftstelle. Und wenn du mit Zweifeln kämpfst, ob du errettet bist, oder wenn du mit Zweifeln kämpfst, wie dein Stand ist vor dem Herrn, ist das eine Schriftstelle, die man regelmäßig beten kann. Das Wort sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also hier ist wieder das Zusammenspiel, eine Berufung mit einem Ziel, nämlich, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns zu seinem Licht berufen hat. Also wir gehören zu einem auserwählten Geschlecht und wir sind nun Nachkommen oder Miterben Christi, haben ein neues Leben empfangen, gehören zu diesem königlichen Priestertum, Volk zum Besitztum. Und ihm gehören, zu seinem wunderbaren Licht berufen zu sein, das bedeutet auch, dass wir seinen Schutz oder seine Fürsorge oder seine Treue oder die Vorrechte oder die Erbrechte genießen dürfen, die wir haben durch Jesus. Der siebte Punkt. Wir sind berufen zu leiden. Es wäre nicht fair, nicht das ganze Paket anzuschauen. Das sagt das Wort sehr klar, dass wir berufen sind zu leiden. 1. Petrus 2, 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid auch ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, ist auch kein Krug in seinem Mund erfunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Die Bibel sagt, wir sind berufen zu leiden wie er. Bedeutet, es kann durchaus sein, dass wir in unserem Leben, wenn wir beschlossen haben, wir folgen Jesus nach und wir suchen nach den Plänen Gottes, dass wir in Situationen kommen, wo wir Unrecht leiden. Und das sehen wir an dem Beispiel von Jesus. Es gibt da in der Regel das ganze Feld von Verwandtschaft, die nicht gläubig ist, oder unser Umfeld auf Arbeit. Wenn wir nach den Maßstäben, den Standards Gottes leben, kann es nicht anders sein, dass wir hier oder da auch leiden, weil wir Dinge anders leben und anders entscheiden wie die Welt, weil wir nicht mehr gleichförmig dieser Welt sind. Und das Wort sagt hier, wenn wir leiden, weil wir auch sündigen, dann hat es natürlich keinen Wert. Aber wenn wir sündigen und geschlagen werden, als solche, die ausharren, als solche, die Jesus folgen, dann ist das Gnade. Und es ist mir auch von daher wichtig, dass wir tiefer kommen, die Tatsachen zu erfassen, was der Herr alles für uns getan hat, aber das Leiden in engem Zusammenhang damit steht, wie können wirklich die Pläne Gottes in unserem Leben zur Ausführung kommen, und dass eine Scheu vor Leiden oder eine Scheu vor Schwierigkeiten uns daran hindern, dass der Herr wirklich das durch uns tun kann, was er gerne möchte. Und da möchte ich uns noch ein paar weitere Schriftstellen nennen, 2. Timotheus 2, 3. Das ist ein ganz kurzer, einfacher Satz. Nimm teil an den Leiden, als ein guter Streiter Christi Jesu. Und dann sagt Paulus später, 2. Timotheus 3,11, du, Timotheus, bist meinem Beispiel gefolgt und dann meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonia und in Lystra widerfahren sind, dieser Verfolgung ertrug ich und aus allem hat mich der Herr gerettet. Oder 1. Petrus 4,13, freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Also es ist nahezu sicher, wenn wir zur Wahrheit stehen, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir dafür in gewisser Weise auch einen Preis zahlen. Es werden nicht immer alle Leute um uns herum dem Beifall geben und dem zustimmen. Wir werden Gegenwind haben und das gehört dazu. Es geht nicht ohne Leiden, wenn wir dem Herrn dienen. Und dann gibt es noch diese Verheißung aus 2. Timotheus 3,12. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine, wenn man so will, Prophetie von Paulus. Also Leid und Verfolgung ist ein Teil unserer Berufung, ist ein Teil unserer Bestimmung. Und der Zweck in dem Ganzen ist, dass wir dadurch Christus ähnlicher werden. Und die Bibel sagt, dass wir damit zur Vollendung seines Werkes beitragen. So sagt es Paulus von sich. Und ich glaube, unsere Bereitschaft zum Leiden steht in engem Zusammenhang mit dem Maß an Vollmacht. Und da ja unsere spezifische Berufung sehr unterschiedlich ist, kann es auch sehr unterschiedlich sein, wie wir leiden. Aber wir müssen, wenn wir uns anschauen, wozu sind wir berufen, müssen wir uns auch das anschauen, dass die Bibel das sehr klar sagt, dass wir auch zum Leiden berufen sind. Dass wir angegriffen werden, dass wir nicht verstanden werden, dass Menschen sich von uns abwenden. Ich erinnere mich vor ein paar Jahren mal an eine Situation, wo jemand aufgrund einer Entscheidung, sich taufen zu lassen, enterbt wurde. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, dass wir hier oder da in einer gewissen Weise einen Preis zahlen für unsere Überzeugung. Und wenn Jesus unser Vorbild ist, können wir sehen, Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Und wir leben in einer Zeit, wo viele unserer Geschwister mit ihrem Leben bezahlen. Laut dem Bericht von Open Doors, diese Organisation, die so weltweit den verfolgten Christen hilft, sind noch nie so viele Leute den Märtyrertod gestorben wie in unseren Tagen. Noch nie in der Geschichte der Menschheit. Und ich weiß nicht, was Gott uns da im Einzelnen zugedacht hat, aber es gehört zu unserer Berufung, für den Herrn zu leiden. Es ist eine verkehrte Vorstellung oder eine Illusion, es ist Fantasie zu denken, wenn ich Jesus folge, dann ist das alles immer nur leicht. Und das Wort Gottes zeigt uns, wie wir selbst in Situationen von Leiden innerlich uns freuen können. Und wie diese Tatsachen durch Leiden nicht aus den Angeln gehoben werden und uns nicht deshalb abhanden kommen. Aber Leiden gehört dazu. Und wenn wir sehen, in der Apostelgeschichte, in den Briefen, da sehen wir viel, was auch die ersten Apostel gelitten haben. Und die erste Gemeinde nach relativ kurzer Zeit verfolgt wurde und sie fast alle Jerusalem verlassen mussten. Berufen zu leiden. Dann, Punkt 8 und 9 fasse ich mal zusammen, weil das auch in einer Schriftstelle genannt ist. Wir sind berufen zur Heiligung. Und wir sind berufen zum Glauben an die Wahrheit. Das ist 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Hier schreibt Paulus, wir sind Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Hier haben wir wieder, wir sind berufen, um die Herrlichkeit zu erlangen, um am Ziel anzukommen. Berufen zur Heiligung und zum Glauben an die Wahrheit. Oder 1. Petrus 1, 15, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem Wandel. Praktisch bedeutet das, dass für unser Leben das Wort Gottes zum Maßstab wird. Oder die Werte des Wortes Gottes unser Maßstab werden. Das werden, wonach wir leben. Die Werte aus dem Wort unsere Entscheidungen bestimmen. Wir sind aufgefordert und befähigt, entsprechend unserer Berufung zu leben. Das steht auch nochmal Epheser 4, Vers 1. Da kommt auch nochmal, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Oder 2. Thessalonicher 1, Vers 11, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung. Oder 2. Timotheus 1, 9, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Also, deine Berufung ist eine Entscheidung Gottes. Oder wie die Bibel sagt, nach seinem Vorsatz. Deine Berufung ist nach dem Vorsatz Gottes entschieden. Nicht abhängig von unseren Werken, nicht abhängig, was wir in der Lage sind zu tun oder was wir glauben, wozu wir in der Lage sind. Und ich finde es eine sehr, sehr ermutigende Tatsache, dass es seine Idee war, mich zu berufen. Weil damit hat er die Endverantwortung, was dabei rauskommt. Nach seinem Vorsatz. Das finde ich enorm befreiend, weil es eben nicht nur einer gewissen Elite vorbehalten ist. Oder denen, die die Möglichkeit zu einer super Bildung hatten. Die halt reiche Eltern hatten, die sie nach Cambridge auf die Uni schicken konnten. Oder die reich sind materiell, aus wohlhabenden Elternhaus kommen. Oder die halt das Glück haben, in dem Zipfel von Westeuropa geboren zu sein, wo es uns so gut geht. Das ist alles nicht von diesen Faktoren abhängig. Unsere Berufung ist nach seinem Vorsatz, weil er es entschieden hat, weil er es wollte. Das ist einfach ultimativ. Und da er uns alle kennt, die Haare auf unserem Haupt gezählt sind, uns durch und durch kennt, weiß er also, worauf er sich eingelassen hat. Also du bist durch Gottes Entscheidung oder nach seinem Vorsatz berufen und durch seine Gnade. Also da gibt es die Entscheidung von Gott, und dann gibt es noch seine Gnade. Und das, wenn wir da einwilligen, ist der Garant dafür, dass es gut geht. Unsere Berufung ist also nicht abhängig von dem, was wir tun könnten oder über welche Ressourcen wir im Moment verfügen oder wozu wir uns in der Lage sehen. Und in der Regel ist es so, wenn ein Mensch Jesus nachfolgt und sich auf dieses Wagnis oder dieses Risiko einlässt, dass Gott durch das Leben dieses Menschen Dinge tut, die sich der Mensch nicht vorstellen konnte. Das ist eigentlich die Regel. Und das sehen wir an Beispielen in der Schrift und auch heute. Also unsere Berufung ist nicht unsere Entscheidung, ist nicht unsere Anstrengung, dass es die gibt. Es ist nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade. Und das bringt uns in die Verantwortung, das Ganze nun festzumachen. Oder darin zu leben. Oder dass sich das jetzt in unserem Leben auswirkt. Das ist unsere Entscheidung. Weil der Herr unsere Entscheidungen respektiert. Er hat einen Plan. Er stellt diesen Plan zur Verfügung. Er gibt eine Berufung. Das ist sein Vorsatz. Und das ist nicht erreichbar von unserem Unvermögen oder unseren Fehlern. Das steht. Das steht in Ewigkeit. Und nun ist es an uns oder unsere Verantwortung, was machen wir damit? Machen wir diese Berufung fest oder nicht? Wirkt sich diese Tatsache in meinem Leben aus oder eben nicht? Also Gottes Teil in der Sache ist, er hat uns berufen und die Voraussetzung dafür geschaffen. sind alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir in dieser Berufung leben können und dass wir viel Frucht bringen, die bleibt. Das ist das, was Jesus gesagt hat, was er will. Also er hat die Berufung gegeben und hat die Voraussetzungen geschaffen. In einer richtig guten Firma funktioniert das auch so. Ein Chef gibt den Auftrag und schafft die Voraussetzungen, den Auftrag ausführen zu können. Und jetzt ist unser Teil der Sache, dass wir darin leben. Oder dass das in unserem Leben zur Entfaltung oder zum Vorschein kommt. Ich habe das mal verglichen mit dem Bereich im Sport. Es gibt ja bei den Jugendfußballmannschaften immer so A, B und C. Oder bei den Männern dann die erste oder die zweite Mannschaft. Jedenfalls so in der Regionalliga. Und ähnlich ist es, oder kann man das damit vergleichen, dass es eben einen Trainer gibt, der jetzt einen Spieler in die A-Mannschaft beruft. Das geht von dem Trainer aus. Oder wenn man das in unseren Bundesliga-Fußball nimmt, da entscheidet sich ein Verein, einen Spieler zu kaufen und dann ist dieser Spieler in dem Verein. Und damit ist entschieden, der gehört zur Mannschaft. Damit hat er dasselbe Trikot wie die anderen A-Auswahlspieler. Man hat dieselben Trainingsmöglichkeiten, dieselben Privilegien und die Entlohnung, die eben ein Auswahlspieler hat. Das entscheidet der Trainer oder der Vorstand von dem Fußballverein. Und auf der Seite des Spielers heißt das jetzt, dass er trainiert wie ein Auswahlspieler, die Traineranweisungen so befolgt, im Spiel natürlich sein Bestes gibt und auch ein Leben führt, was den Anforderungen eines A-Auswahlspielers gerecht wird. Also im Leistungssport kann man das gut sehen, dass bestimmte Sportarten einfach ein absolut diszipliniertes Leben erfordern, um überhaupt in diesem Sport irgendwie maßgeblich mitmischen zu können. Und das ist ein bisschen im Vergleich, der Trainer beruft und der Spieler spielt. Und der Spieler in dieser A-Auswahlmannschaft spielt jetzt auch nicht in einer anderen Mannschaft mehr. Ich denke nicht, dass Bayern München dulden würde, dass einer ihrer Spieler mal schnell für Dortmund spielt. Also Gottes Teil und unser Teil. Gott hat entschieden, nach seinem Vorsatz und hat Gnade gegeben, alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Es ist alles da. Gibt es diese starke Aussage von Jesus, dass wir größere Dinge tun werden als er. Und dass wir gerufen sind, viel Frucht zu bringen, die bleibt. Und unser Teil der Sache ist es, dass wir jetzt darin leben. Dass wir die Voraussetzung oder die Bedingungen uns zunutze machen, ähnlich wie im Sport. Der Spieler spielt jetzt in dieser Mannschaft, trainiert dort und gibt dem Spiel sein Bestes und spielt auch in keiner anderen Mannschaft mehr. Und führt auch außerhalb des Spielplatzes ein Leben, dass er dann auf dem Spielplatz noch Kraft hat. Das war vielleicht für manche regionale Fußballmannschaften eine wichtige Botschaft, ne? Ja, das ist die allgemeine oder umfassende Berufung, die wir alle haben. Und in den Punkten gilt es, dass wir das festmachen. Und dort, wo es in uns zum Schwanken gekommen ist, wo Zweifel oder Lügen des Feindes eindringen konnten, so das Festmachen, das ist unser Ruf. Wir sind berufen zu Gemeinschaft, Freiheit, Frieden mit dem Herrn, zum ewigen Leben gerufen, Segen zu erben, in seinem Licht zu sein, berufen zum Leiden. Und Leiden ist das, was viel Charakterformung hervorbringt und was etwas zu tun hat mit dem Maß an Vollmacht, was der Herr uns anvertrauen kann. Das ist unsere allgemeine oder umfassende Berufung. Und die gilt es festzumachen.